Sie leider gleich am Anfang etwas enttäuschen. Ich habe die mathematischen Teile einfach weggelassen. Im Endeffekt haben wir angefangen und haben uns überlegt, wie müsste eigentlich so ein Vortrag aussehen. Und wir haben eigentlich versucht, uns so mal die Themen zu sagen. Was ist überhaupt die Blockchain? Was ändert sich durch die Blockchain-Technologie? Und zwar nicht auf der IT-Seite, sondern im Wesentlichen auf der Prozessseite. Dann haben wir uns überlegt, okay, das Blockchain-Thema Bitcoin, da werde ich nur kurz drauf eingehen, aber das, was eigentlich jetzt gerade im Kommen sind halt diese Smart Contracts, die sozusagen auch auf der Blockchain laufen. Dafür gibt es halt eine Erweiterung, die so eine Art Blockchain 2.0, das werde ich Ihnen kurz vorstellen. Dann halt wirklich praktische Einsatzszenarien von Maersk, vom IBM, von allen möglichen Firmen. Und dann halt so ein bisschen so der Ausblick, in welche Rolle kann eigentlich die Blockchain spielen, zum Beispiel auch im Kontext zu der Industrie 4.0. Wir haben ja an der Fachhochschule die Digital Factory und da gibt es halt auch ganz viele Verzahnungen, die ich mal so ein bisschen aufzeigen will, weil viele von den Einsatzpotenzialen sind eigentlich noch gar nicht ausgeschöpft. Grundsätzlich sind wir in diesem Hype-Cycle, den Sie wahrscheinlich alle kennen. Und vom Prinzip her könnte man sagen, wir sind so ein bisschen gerade wieder so im Abschwung und das leite ich eigentlich daher ab, weil wenn man das vergleicht mit den Bitcoin-Entwicklungen, dann erkennt man halt, wir haben eigentlich den Hype schon so ein bisschen hinter uns gelassen. Aber neulich habe ich mal ein Zitat gelesen von jemandem, der einfach gesagt hat, wir überschätzen meistens, was innerhalb von 2 Jahren mit einer Technologie passiert und wir unterschätzen, was in 4 Jahren passieren kann. Und das ist nämlich genau das Problem. Wir haben nämlich gerade bei so neuen Technologien immer so ein Uptake-Gap eigentlich. Das heißt, am Anfang, man muss sich erstmal daran gewöhnen, bis sich das dann so langsam in die Prozesse entwickelt. Das dauert halt immer. Und wir sind eigentlich darauf aufmerksam geworden, wie, ich sag mal, so ein paar Statements kamen, die zum Beispiel gesagt haben, ja, diese Blockchain, die könnte eigentlich auch so Datenbank-Applikationen ersetzen und die Blockchain bietet sozusagen eine neue Chance, Vertrauen in die IT zu bringen und sozusagen die Prozesse zu unterstützen. Und das sind eigentlich so aus unserer Sicht der Startpunkt gewesen, sich mit dieser Technologie nochmal ein bisschen genauer auseinanderzusetzen. Der Stefan Fitzrankel hat es gerade schon vorher gesagt, das Ganze basiert oder ist eigentlich bekannt geworden durch dieses Papier, das der Satoshi Nakamoto geschrieben hat. Und da kann man schon mal feststellen, der ist so genauso anonym oder unbekannt wie jeder andere. Man weiß wirklich nicht, wer dahinter steht. Es gibt einige vermuten, es ist irgendwie eine Gruppe von Autoren gewesen. Der hat dieses erste Bitcoin-Whitepaper geschrieben, gleich nach der Finanzkrise, um da sozusagen ein neues System zu entwickeln. Mein Schwerpunkt ist aber, und ich sag mal, der Bitcoin spielt eigentlich hier nur eine Rolle. Der Bitcoin spielt eigentlich nur die Rolle, ist das System eigentlich sicher? Und die Milliarden, die in diesem Bitcoin untergebracht sind, die zeigen, haben eigentlich über die letzten paar Jahre gezeigt, dass das System und die Methode, die dahinter steht, dass die tatsächlich vertrauenswürdig und sicher ist. Und deswegen habe ich das auch hier nochmal angeführt. Wenn wir was hören über Verlust von Bitcoins, über Betrug und so weiter und so fort, hat das nichts mit dem System an sich zu tun, sondern es hat meistens was damit zu tun, wo die Leute ihre Bitcoins gespeichert haben. Ja, und die können natürlich dann, wenn ich die nicht sicher speichere, können die weg sein. Der Originalalgorithmus funktioniert einwandfrei. Da ist noch keiner gewesen, der irgendwie gesagt hätte, das würde so nicht funktionieren oder wäre nicht vertrauenswürdig. Grundsätzlich ist Cyberbetrug immer noch ein großes Thema, gerade auch in der Industrie. Das ist die letzte Umfrage von 2018, der Kroll Report, der einfach sagt, dass von den Incidents, die man hat, 84% aller Unternehmen haben sozusagen Betrugsvorwürfe, 86% davon haben Cyberbetrug, 70% im Security-Bereich. Und wenn man dann guckt, was bedeutet das eigentlich an Verlusten für die Unternehmen, dann stellt man halt fest, wenn Sie sich da die 18 und die 5 zusammen addieren, also sind 23%, die sagen, sie haben einen Verlust, der sozusagen bei 7% ungefähr des Revenues liegt. Und das ist natürlich schon eine ganze Menge. Das heißt, da muss man irgendwie überlegen, wie kann man dem eigentlich entgegenwirken. Und das ist eigentlich unser Ansatz, wo wir sagen, wir wollen halt das Vertrauen, wir wollen eine Transparenz herstellen. Und dafür ist halt diese Blockchain eigentlich sehr gut geeignet, weil sie halt diese drei Qualitäten hat. Sie ist auf der einen Seite unveränderbar, sie ist transparent und sie ist verbindlich. Und das führt halt dazu, dass Applikationen, die auf dieser Technologie aufbauen, eine ganz andere Vertrauensbasis haben. Das, was die meisten Leute da allerdings nicht erkennen, ist, dass es auch eine Änderung der Wahrnehmung des Internets ist. Bisher benutzen wir das Internet halt im Wesentlichen zur Speicherung von Informationen für Produkte. Die sind dann normalerweise an einer zentralen Stelle gespeichert und solche Firmen wie Google und so weiter und so fort, LinkedIn und so weiter, Facebook, deren Geschäftsmodell basiert ja darauf, dass irgendwo zentral die Information gespeichert ist. Und da findet genau der Wandel statt. Ich muss dann nämlich dieser zentralen Stelle vertrauen und dann haben wir halt diese ganzen Problematiken mit den Fake News. Wenn ich das einmal zentral sozusagen eine Fake News habe platzieren können, dann verbreitet sich das übers Netz. Und das ist genau, ich sag mal, der Ansatz, wo sozusagen die Blockchain ansetzt. Das heißt, da geht es wirklich um die Speicherung von Rechten, von realen Werten. Die Informationen werden halt nicht mehr nur an einem Server zentral gespeichert, sondern die werden dezentral gespeichert und sind redundant. Und zusätzlich wird das Ganze dadurch unterstützt, dass es ein mathematisches System gibt, das sozusagen das Vertrauen in diese Blockchain herstellt. Wie das genau im Detail funktioniert, werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Grundsätzlich wollte ich aber nochmal so ein bisschen zurückgehen, wie ist eigentlich dieser Entwicklungsweg? Wir haben angefangen früher mit einer Applikation, in den Applikationen liefen die Daten. Dann haben wir gesagt, wir haben Applikationen, die haben verteilte Daten. Als nächstes haben wir dann festgestellt, das macht wahrscheinlich Sinn, dass wir die Daten zwischen den verschiedenen Applikationen austauschen. Also haben wir eine zentrale Datenbank angeschafft und dann hat man irgendwann zu ihnen gesagt, sie müssen die Datenbank rausschmeißen, sie speichern das irgendwo in der Cloud und das ist dann stateless. Und die Blockchain setzt nämlich jetzt genau da an und das ist auch eigentlich die interessante Sache, weil wenn man das wirklich implementiert dann in seinem Unternehmen, dann ist es so, dass die Blockchain in der Mitte ist und sozusagen die Rechte und die Zugriffe auf die Applikationen, auf die Daten für alles regelt. Ja, und zwar relativ transparent. Warum soll ich das Ganze einsetzen? Jetzt geht es sozusagen so ein bisschen, was ist die Motivation dahinter? Was sind so typische Beispiele? Und das klassische Beispiel ist eigentlich, Bob will irgendwie ein neues Smartphone kaufen von Alice. So, und jetzt muss ich überlegen, wie kommt er sozusagen an das Smartphone und Alice will möglichst das Smartphone nicht schicken, bevor das Geld da ist. Bob weiß aber nicht, kann er jetzt Alice vertrauen. Deswegen machen wir das heute so, wir haben diese sogenannte Trusted Third Party. Das heißt, Bob bezahlt mit PayPal. PayPal bestätigt an Alice die Buchung, PayPal verlangt dann die Bezahlung von der entsprechenden Bank, dann wird das von Visa, dann zur Bank, wieder zum Clearinghouse, zurück zu Alice Bank. Und dann wird irgendwann mal sozusagen das Handy geschickt. Also eine ganze Menge Transaktionen da drin, wenn man sozusagen Transaktionsrechnungen macht, lohnt sich das nicht wirklich. Ja? Das Problem in diesen Systemen ist halt einfach das Vertrauen. Wir haben eine komplexe Struktur, wir haben viele Transaktionen, wir haben viele unterschiedliche Partner, die involviert sind, ein hoher administrativer Aufwand und wenn wir sowas haben, dann muss ja irgendeiner dafür bezahlen und das ist üblicherweise der Endkunde. Und das ist genau das, warum wir glauben, dass die Blockchain halt da substanziell eingreifen kann, weil eigentlich sind diese ganzen zusätzlichen Schritte, die wir machen, die sind ja nur dazu da, um das Vertrauen zwischen Alice und Bob herzustellen. Wenn das sozusagen von vornherein da wäre, einen wirklichen Mehrwert haben die gar nicht. Und deswegen sagen wir halt, die Blockchain ermöglicht eigentlich eine viel einfachere Struktur. Wir machen direkte Kommunikation, wir reduzieren die Transaktionskosten, wir reduzieren die Partner und wir reduzieren den administrativen Overhead. Und das funktioniert aber natürlich nur, wenn das setzt das Vertrauen ineinander voraus. Und jetzt kann man natürlich nicht sagen, ich vertraue jetzt nicht, ich sag mal, irgendeiner chinesischen Firma, die irgendwelche Zulieferungen macht. Also muss das Ganze irgendwie transparent dargestellt werden. Und da geht es sozusagen los. Das heißt, da fängt die Blockchain tatsächlich an. Und wenn wir es tatsächlich so machen, ich weiß nicht, ob Sie dieses, zwei, drei Studenten habe ich gesehen, die müssten das Bild kennen von mir. Das ist jetzt so eine das geht so normalerweise nur bis zur dritten Version. Das heißt, wir haben am Anfang gesagt, wie wir den E-Commerce eingeführt haben, wir machen jetzt erstmal den Disintermediation, die ganzen Zwischenhändler fliegen raus, Großhändler, Verkäufer und so weiter und so fort und wir verkaufen sozusagen direkt über die Firma. Und im zweiten Schritt haben wir gesagt, okay, wir machen direkt einen E-Commerce und danach hat man festgestellt, naja, irgendwie braucht man diese Trusted Third Party und da tauchen dann die üblichen Verdächtigen auf, das ist dann Amazon, PayPal, Uber, Airbnb, die eigentlich ja nicht großartig was anbieten. Also Amazon zum Beispiel hat ja auch gar kein Interesse, eigene Sachen anzubieten, sondern nehmen lieber andere Händler noch mit auf und die sollen das dann verkaufen und sie greifen lieber diese Margen dann ab. Ja. Und das Problem für all diese wird sein, dass gerade die jetzt so erfolgreich sind und die auch jetzt so gehypt werden, also wie zum Beispiel Airbnb, PayPal, Uber. Das sind genau diese Trusted Third Party, die eigentlich von dieser Entwicklung, sprich dieser Blockchain, am meisten betroffen sind. Weil für so ein System brauche ich halt gerade nicht mehr diese Trusted Third Party. So, jetzt kommt sozusagen der Funktionsteil. Wie funktioniert das Ganze überhaupt? Also prinzipiell ist eine Blockchain nichts extrem Komplexes, ja, sondern sie besteht aus drei Teilen. Wir haben einmal den sogenannten Hash-Teil, das können Sie sich vorstellen wie so eine Prüfsumme. Die hat immer die gleiche Größe, die wird sozusagen über die Daten gemacht. Und die Daten, das sind diese sogenannten Payload-Daten, die sieht man hier unten. Da gibt es ich habe da Applikationsdaten drin, also zum Beispiel Messwerte oder Statuswerte, oder aber, das ist auch eine gute Möglichkeit, ich habe in diesen Payload-Daten einfach eine Referenz oder einen Datenbankzugriff, der zeigt, diese und diese Daten sind in dieser Datenbank enthalten. Und dann gibt es einen zweiten Aspekt, das ist dieser sogenannte Hash, der da drüber läuft. Das heißt, der verschlüsselt sozusagen die Daten mit einem eindeutigen Schlüssel. Das heißt, danach kann ich die eigentlich nicht mehr ändern, ohne dass sich dann der Hash verändern würde. Egal, was ich mache, sobald ich irgendwie von Groß- auf Kleinschreibung umstelle oder sonst irgendwas, verändert sich sofort der Hash. Also danach können Sie sich sicher sein, wenn der Hash nicht mehr der gleiche ist, ist irgendwas mit den Daten passiert, egal was. Ja, und das stellt eigentlich das Vertrauen her, weil diese Hash-Funktionen, die sind deterministisch, die sind einfach zu berechnen und die sind halt auch kollisionsresistent. So, und wenn ich das dann gemacht habe, zusätzlich ist, das will ich Ihnen noch kurz erklären, dass dieser Previous Hash, das ist nämlich, wo diese Blockchain ins Spiel kommt. Das heißt, das, was ich Ihnen hier erklärt habe, ist ja nur der eine Block. Zusätzlich gibt es aber mehrere Blöcke. Jedes Mal, wenn ich eine neue Transaktion mache, kann ich zum Beispiel einen neuen Block erzeugen und diese Hashes, die da drin sind, die verweisen immer auf den davorherigen Block. Und wenn immer, dadurch ist das sozusagen miteinander verzeigert und dadurch entsteht da einfach eine Liste durch. Deswegen nennt sich das Blockchain. Ja? So, und das sind sozusagen die ersten Sicherheitsmechanismen. Das heißt also, auf der einen Seite haben wir diesen Hashcode, der immer wieder feststellt, ist irgendwas verändert worden. Wenn was verändert worden ist, nehme ich diesen Block nicht an. Auf der anderen Seite dauert das Errechnen oder das Finden eines solchen neuen Hashs das erste Mal sehr lange, weil da brauche ich irgendwie so eine Kontrollnummer für. Und beim Bitcoin ist das nämlich genau das Problem. Das heißt, die Erzeugung von so einem neuen Block für den Bitcoin dauert ungefähr 10 Minuten. Also beziehungsweise kann immer nur einer in 10 Minuten erzeugt werden. Das heißt also, wenn Sie da so eine ganze Rechnerfarm haben, dann ploppt da maximal einer in 10 Minuten raus, wo wirklich der Bitcoin drin ist. Ja, und das ist das Interessante an dem Algorithmus. Der Algorithmus ist da so geschickt für diese Blockchain, dass er sieht, wie viele Rechner versuchen sozusagen diesen einen Block zu finden. Und wenn der feststellt, dass da mehr Rechner am Werk sind oder dass die Rechenpower höher ist, dann macht er automatisch das Problem komplexer, sodass er sich sicher sein kann, da kommt nur alle 10 Minuten einer raus. Das Ganze ist natürlich extrem aufwendig und wir alle wissen irgendwie, dass schon viele Diskussionen darüber gehen, ob das Ganze nicht zu viel Strom kostet und so weiter und so fort. Also im Moment kann man so sagen, dass ungefähr der Stromverbrauch, den Irland hat, was ausgegeben wird, um solche Bitcoins zu berechnen. Hier bin ich nochmal ein bisschen genauer reingegangen, insbesondere weil es um diese Transaktionen geht. Ja? Die Transaktionen, die stattfinden, die werden halt in diesen Blöcken gespeichert. Und wenn Sie das hier sehen, dann wird über die Transaktionen kann ich noch zusätzlich Hash-Funktionen laufen lassen. Das heißt, ich habe nicht nur eine Hash-Funktion, sondern darüber, die werden wieder zusammengeführt, so wie Sie das hier sehen in so einer sogenannten Merkle-Root. Wenn jetzt einer versucht, an einer Transaktion was zu ändern, zum Beispiel den Empfänger oder den Versender zu ändern, dann wird das auf jeden Fall sofort festgestellt, weil dann ändert sich als erstes der Hash 4, dann ändert sich der Hash 3.4 und dann ändert sich schlussendlich diese Merkle-Root und dann sagt das System von sich aus, also das kann irgendwie nicht hinhauen, da ist irgendwas falsch und lehnt sozusagen diesen Block ab. Das ist grundsätzlich, wie sozusagen diese Blockchain funktioniert. Mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen. Das, was noch dazu kommt, ist im Endeffekt die Netzwerkstruktur, die da drunter ist. Ja, und die ist auch ein bisschen anders zu dem, was wir bisher gewohnt sind. Ich habe hier mal so drei verschiedene Netztopologien aufgemalt. Einmal haben wir hier die linke, das ist so eine zentralisierte oder auch Sterntopologie. Das ist das, was man früher gehabt hat, wo man alles, jeden mit jedem irgendwie über einen zentralen Hub verbinden wollte. Und dann haben wir das Internet in der Mitte. Das ist dezentralisiert, aber ich habe in dem Internet immer noch irgendwelche Subnetze, die wo, und zentrale Server. Das heißt, das ist so eine typische Client-Server-Architektur. Und das, was die Blockchain benutzt, ist eine sogenannte Peer-to-Peer-Netzwerkinfrastruktur. Das heißt also, da sind alle Rechner gleichberechtigt und alle Rechner haben sozusagen eine Kopie von der Blockchain bei sich laufen. Ja. Hier habe ich das mal aufgemalt. Das heißt, hier haben wir sozusagen ein großes Netzwerk und wir verteilen sozusagen die ganzen Aufgaben hier in diesem Netzwerk. Man erkennt das wunderbar. Alle Rechner sind miteinander verbunden und sind sozusagen als Mitglieder in dieser Blockchain unterwegs. Und wenn dann sozusagen ein Rechner anfängt und einen Block dranhängt, das ist jetzt der hier unten gerade, dann passiert Folgendes, der kommuniziert das dann zu den anderen Servern. Und die anderen Server können dann mit der mitgelieferten Nummer überprüfen, ob das sozusagen ein valider Block ist. Und wenn das dann gemacht wird, dann verteilt sich sozusagen dieser Block über alle Server. Und das heißt im Endeffekt, dass eine Kopie von dieser Blockchain auf allen Servern vorhanden ist. Und damit ist sichergestellt, solange ich nicht sozusagen mehr als 50% dieser Server gleichzeitig angreife und noch gleichzeitig sicherstellen kann, dass ich innerhalb von 10 Minuten sozusagen alle Server umprogrammieren kann, werde ich sozusagen diese Blockchain nicht angreifen können. Und das ist der Trick dabei. Das heißt also, es besteht im Endeffekt, und das ist das Schöne an der Blockchain-Technologie, man braucht keine neue Infrastruktur, man braucht eigentlich auch keine neue Software, sondern es ist das Austauschen eigentlich eines Verfahrens, was über Jahre sich bewährt hat, die Datenbanken und so weiter und so fort, die bleiben auch erhalten, aber man schiebt sozusagen diese Sicherheitslayer ein durch die Blockchain. Und der Trick dabei ist halt einfach, dass eine Kombination ist, auf der einen Seite aus einer cleveren Software, ich sag mal so verkettete Listen haben wir auch schon bestimmt seit 30, 40 Jahren, aber das sozusagen kombiniert mit diesen Peer-to-Peer-Netzwerken stellt halt diese Sicherheit her. Und grundsätzlich ist halt so, eine Blockchain, das habe ich einfach mal rausgesucht, kann ich mit 200 Lines of Code programmieren. Das heißt also, es ist kein großer Aufwand dahinter. Grundsätzlich ist das Verfahren ja auch relativ einfach zu erklären. Das, was natürlich viel schwieriger ist, ist die Prozesse umzubauen. Ja, und sich zu überlegen, wie kann ich von dieser Technologie eigentlich profitieren? Und da hat es halt in der letzten Zeit noch eine weitere Entwicklung gegeben, das sind diese sogenannten Smart Contracts. Das heißt also, wir benutzen diese Blockchain nicht mehr nur, um da irgendwie dumm irgendwelche Zahlen uns zu berechnen, sondern wir benutzen diese Blockchain, um im Endeffekt Kontrakte auszuführen. Und das möglichst automatisch und das möglichst kontrolliert und möglichst nachvollziehbar. Das heißt, hier bin ich wieder bei meinem Block, den ich da vorher schon hatte. Da nehme ich sozusagen die Payload-Data raus und ersetze die stattdessen nicht durch Payload-Data, sondern zusätzlich noch durch Code, durch Programmiercode und durch Logs. Weil, wenn Sie sich nochmal daran erinnern, vorhin habe ich Ihnen ja gezeigt, die ganzen Rechner sind da in diesem Peer-to-Peer-Netzwerk. Das wäre ja irgendwie blöd, wenn die sozusagen nur so vor sich hin rechnen würden. Ich kann die ja im gleichen Moment auch benutzen, um sozusagen irgendwelche Applikationen auszuführen. Und genau das ist das, was diese Smart Contracts heutzutage machen. Das heißt also, hier habe ich nochmal so eine alte Transaktion. Wenn jetzt irgendwie Bob sagt, er will Alice 5 Coins schicken, dann kann er das machen. Realisierbar über eine normale Blockchain. Aber die Erweiterung davon ist, dass ich im Endeffekt sozusagen einen sogenannten Smart Contract habe. Das heißt also, da gibt es richtig einen Application Interface und die Programme, zum Beispiel zum Überprüfen, ist jetzt irgendwie eine Lieferung erfolgt oder nicht, die laufen sozusagen auf dieser Chain. Das heißt also, ich brauche gar nicht mehr meine eigenen Server, sondern ich benutze die Server, die ich sowieso an dieser Blockchain teilnehmen. Und da wird der Code ausgeführt, da wird nachgesehen, gibt es irgendwelche Events. Ich komme da eh gleich nochmal zu ein paar Beispielen. Und das Ganze ist halt das Schöne, das ist deterministisch, ist terminierbar und ist automatisierbar. Das ist auch eine interessante Eigenschaft. Das heißt also, viele von diesen Aktivitäten kann ich einfach durch geschickte Programmierung automatisieren und die führen sich dann selbst aus in dem Moment, wo sie erfüllt sind. Ein typisches Beispiel wäre zum Beispiel eine Lieferung. Ich definiere sozusagen per Smart Contract, ich will sozusagen was liefern und irgendwann sendet sozusagen ein Dritter, der die Lieferung übernommen hat, zurück, ich bin jetzt mit meinem Fahrzeug da und da und in dem Moment, wo das sozusagen geliefert worden ist, werden sofort die Bitcoins von dem Konto abgezogen, das zum Beispiel der Kunde ist. Ja. Und wenn Sie sich mal vorstellen, was weiß ich nicht, wir haben mal vor Jahren so ein Beispiel gehabt mit Ready-Mix-Beton, da haben die so elektronische Terminals eingeführt, haben gesagt, wunderbar, in dem Moment, wo der unterschreibt, schickt er uns das elektronisch zu. Wir drucken die Rechnung aus, schicken die zum Kunden. Und da haben gesagt, also das System hat sich innerhalb von einem halben Jahr schon amortisiert, aus dem einfachen Grunde, weil sie halt einfach nicht mehr so viele Rückstände hatten. Ja. Sonst gab es immer hin und her, Rückfragen und so weiter und so fort. Lief schon vor 20 Jahren. In dem Fall könnte man das halt noch viel weiter automatisieren. Man kann sozusagen hingehen, okay, das ist sozusagen mein Kunde, da ist das Geld drauf, ich kann das sozusagen mehr oder weniger automatisch abbuchen. Ja. Ein anderes Beispiel ist das Grundbuch. Ja, man möchte irgendwie ein Haus kaufen, Alice muss irgendwie einen Vertrag unterzeichnen. Heutzutage ist es halt so, erstmal guckt Bob nach, im Bezirk, Alice muss erstmal einen Grundbuchauszug holen, dann wird er irgendwie vom Notar bestätigt, dann überlegt sich Bob, okay, dann mache ich das, kaufe das, dann muss das wieder eingetragen werden in das Grundbuch und so weiter und so fort. Sie sehen wieder eine ganze Menge Transaktionen. Mit der Blockchain ist das viel einfacher. Als erstes guckt sozusagen Bob nach, ich will das und das Haus kaufen, steht in der Blockchain Alice als Besitzerin drin, wenn das der Fall ist, und da zeichnen die beiden elektronischen Kontrakt, überweisen das Geld und in dem Moment wird das gleich in die Blockchain eingetragen. So hätten wir es gern. Ein schlechtes Szenario für die Notare. Ein anderes Projekt, was wir im Moment haben, ist halt das Smart Government Projekt, das wir auch mit Bregenz und mit Dornbirn zusammen machen. Und da ist eine Fragestellung auch, wie sieht so eine digitale ID aus? Und da haben wir es ja jetzt auch so, dass wir eigentlich immer überall unterschiedliche IDs haben, ob jetzt im Fahrzeug, im Kraftfahrzeugamt und so weiter und so fort, Finanzamt, Universität, was hat er eigentlich für diese ganze Problematik mit den Titeln? Die ist ja immer noch akut. Das kann man auch einfach lösen, indem man sozusagen sagt, okay, das Gemeindeamt, denen gebe ich sozusagen meine Informationen und das Gemeindeamt erlaubt dann sozusagen den Zugriff für die verschiedenen Behörden auf diese Blockchain, die sozusagen den Nutzer repräsentiert. Ja, ob das jetzt, das muss man halt nochmal sehen, also es gibt verschiedene Konzepte, mit denen man das dann auch verschlüsseln kann, dass das sozusagen nicht ganz so public ist, aber das Grundkonzept ist erstmal sowas, ich sag mal, public zugreifbar ist. Und ausprobiert wird das derzeit schon in Estonia. Die sind da Vorreiter mit diesen neuen Technologien, haben sich das groß auf die Fahnen geschrieben. Da gibt es so ein E-Citizenship und all solche Sachen. Und die haben das halt schon realisiert, insbesondere halt mit der Speicherung der Informationen ihrer Bürger halt auf einer Blockchain und wo sie dann sagen, okay, wenn jetzt irgendwelche Zertifizierungen notwendig sind, dann sind die halt über diese Blockchain machbar. Und das ist insofern eigentlich ganz, ganz erfolgreich. Und da muss man halt jetzt auch solche Diskussionen, wie zum Beispiel gerade in Deutschland irgendwie mit der Gesundheitskarte und so weiter, das eröffnet da nochmal eine ganz andere Dimension, ob man mit den Konzepten, die man jetzt da verfolgt, ob man da überhaupt noch straight of the art ist. Und dann will ich natürlich insbesondere hier nochmal auf das Beispiel Zulieferkette eingehen, weil das natürlich ein großes Thema hier ist. Und weil wir eigentlich überlegt haben, okay, wenn ich sozusagen ein Produkt habe und ich benutze sozusagen die Blockchain, um sozusagen die Attribute oder die Eigenschaften von Menschen abzuwirken, dann kann ich mir ja auch überlegen, wie kann das eigentlich in so einer Zulieferkette aussehen. Und da ist es halt so, da kann man im Endeffekt hingehen, da gibt es auch schon Beispiele für. Das heißt also, dass ein Produzent da ist, der erstellt einen Eintrag über ein Gut in der Blockchain, dann wird nachgesehen, dann kann ich während des Transports nachsehen, ändert sich sozusagen irgendwas an der Temperatur. Da gibt es sehr schöne Beispiele, wo zum Beispiel eine Temperatursicherheit halt einfach da sein muss. Und dann trage ich sozusagen diese Daten, die die Temperatursensoren messen, in diese Blockchain ein und übergebe dann irgendwann die Güter. Und der das dann im Endeffekt einlagert oder der Endkunde, der kann halt dann innerhalb dieser Blockchain überprüfen, ob es sozusagen irgendwie Abweichungen gegeben hat, ob der sozusagen mit den Medikamenten, ob das sozusagen noch alles in Ordnung ist. Hier habe ich jetzt mal so ein paar reale Beispiele rausgesucht, also zum Beispiel das Supply Chain Beispiel für den Food-Bereich, dieses ganze Thema HACCP, das, wenn Sie aus dem dem Food-Bereich sind, dann ist das ja eine große Frage, wie weit kann ich überhaupt so den Ursprung von so Lebensmitteln herstellen. Das wird halt hier von IBM mit Food Trust gemacht. Dann gibt es eine Blockchain für Diamanten, das macht natürlich auch logischerweise Sinn. Und das, was wir halt feststellen, ist, dass diese Blockchain natürlich in erster Linie eingesetzt wird in Funktionen, wo sozusagen High Capital Goods unterwegs sind. Ja, das heißt also, die Sachen, wo halt viel Geld drin ist und wo ich mir das leisten kann, sozusagen einen gewissen Overhead zu haben. Da ist natürlich immer als erstes der Take-up zu erwarten. Und am Schluss noch hier ein Beispiel von Kühn und Nagel und BMW und DB Schenker, wie sie halt ein Produkt da auch nachvollziehen. Ein anderes großes Beispiel ist von Maersk, die halt auch ihre Güter nachverfolgen, aber die natürlich aufgrund ihrer Funktion als, ich sag mal, so eine Art Linienbus über die Welt mit ihren Schiffen ein ganz großes Problem mit dem Zoll haben. Und da gibt es insbesondere auch Überlegungen, wie kann ich sozusagen meine ganzen Waren schon vorher anmelden, sodass ich nicht mehr durch den Zoll durch muss und dass ich die Schiffe früher entladen kann und dass das Ganze noch viel reibungsloser läuft als jetzt sowieso. Also grundsätzlich die Vorteile hier für die Supply Chain, für den Produzenten. Ich habe sozusagen eine dezentrale Datenbank und kann die Prozesse auf Basis der Informationen, die ich da bekomme, die ich auch unter Umständen von meinen Zulieferern komme, einfach rechtzeitig umlenken. Für den Frächter, ich habe tatsächlich die aktuellen Tracking-Informationen und die Klienten können sozusagen ihre Güter selbst nachverfolgen. Für die Broker, die können halt feststellen, ist das tatsächlich ein valides Teil. Ja, dieses ganze Thema Counterfeit-Produkte, gerade für hochqualitative Produkte, Aircraft-Industrie und so weiter und so fort, da ist das ein großes Thema. Da würde man gerne solche Blockchains einführen, um einfach sicherzustellen, dass auch die Zulieferteile alles Originalteile sind. Und der Konsument selbst hat natürlich dadurch eine viel höhere Transparenz. Wo kommt das Produkt her? Wer ist sozusagen daran beteiligt gewesen? Insofern halt zu erwarten, dass der einen ganz großen Vorteil davon hat. Und das bringt mich auch schon zu dem Thema Blockchain und Industrie 4.0, weil aus meiner Sicht passiert da immer, und wir in der Digital Factory, wir kümmern uns zwar auch auf der einen Seite um den Shopfloor, wir denken aber auch, dass insbesondere dieser sogenannte digitale Zwilling, ja, also wir haben den immer Produktavatar genannt, aber wir glauben halt, dass gerade dieser digitale Zwilling halt dann noch ein großes Potenzial hat. Und da ist es halt so, dass wir in den letzten Jahren immer diskutiert haben, ja, wie können wir denn die Daten ablegen, wo können wir die Daten ablegen? Und dann war immer die Diskussion, ja, aber wenn wir die Daten irgendwie in der Datenbank von dem Hersteller ablegen, dann verändert er die unter Umständen. Und das sind genau die Problemstellungen, die sozusagen über diese Blockchain gelöst werden können. Das heißt also, mit Smart Contracts kann ich im Endeffekt einen digitalen Zwilling erstellen. Und das heißt, wenn ich hier zum Beispiel mein beliebter Gabelstapler, der kann sich sozusagen selbst bauen, indem ich einfach hingehe und sage, so ein Gabelstapler besteht halt im einfachsten Fall aus 4 Reifen, aus einem Motor, aus einer Gabel und so weiter und so fort. Und dann sage ich halt einfach, such mir doch einfach für diese Teile entsprechende Zulieferer raus. Und ich biete das sozusagen als Smart Contract an und sage, am Schluss soll das da und da zusammengebaut werden. Und das bringt uns so ein bisschen in dieses Thema hybride Welt. Das ist alles schön animiert, das überspringe ich mal. Und zwar ist der große Vorteil, den wir halt haben, wenn wir in der realen Welt unterwegs sind, dann haben wir da halt heutzutage bei unseren Produkten schon RFID-Tags dran, dann sind die eingebunden ins WLAN. Das heißt, die können alle schon kommunizieren, die können auch ihren Status kommunizieren. Aber das, was wir halt ganz oft machen, ist, wir nehmen den Status von den Produkten und sagen dann, ja, das wird sozusagen zurückgeliefert in irgendeine Applikation. Und der Trick dabei ist eigentlich, dass wir das halt nicht mehr in eine Applikation reinschreiben, wo sozusagen die Daten dann verloren gehen, sondern dass wir das sozusagen in einen gemeinsamen Datenspeicher reinschreiben, nämlich diese Blockchain. Und dann kann die Blockchain verschiedene Applikationen aufrufen und kann sagen, ja, diese Information ist für mich wichtig, diese Information ist für mich wichtig. Und auf Basis dieser Informationen werden dann bestimmte Services ausgelöst. Und das ist aus meiner Sicht diese ganze Diskussion, die wir über diese Cyber-Physical Systems gehabt haben, die muss man aus meiner Sicht nochmal ein bisschen neu betrachten, weil diese Möglichkeiten, die sich aus so einer Blockchain ergeben, natürlich da ein ganz anderes Potenzial für bieten, weil ich mir nämlich dann sicher sein kann, dass die Daten, die ich bekomme, dass die auch validiert sind. Ich habe nochmal so ein einfaches Beispiel genommen, wo ich nochmal gesagt habe, wie ist es heute, wenn ich heute irgendwie einen Reifen herstellen will, dann bekomme ich irgendwie in meiner Firma eine Bestellung rein, dann gucke ich im PPS nach, habe ich irgendwie Platz dafür, dann wird das irgendwie in der Datenbank abgelegt und dann wird irgendwann die entsprechenden Produktionsressourcen dafür, ich sage mal in Anführungsstrichen, blockiert. Und bei so einem Responsive-System wäre es halt so, ich habe diese Informationen auf der Blockchain abgelegt, die Blockchain löst sozusagen den Auftrag aus, baue mir mal ein Rad, ja, oder liefer mir ein neues Rad für meinen Gabelstapler, weil er ist jetzt 20.000 Kilometer gefahren oder sowas, kann ich alles voll automatisieren, das ist das Schöne an den Smart Contracts. Dann guckt er irgendwie nach, kriegt irgendwie zwei Zurückmeldungen, die zwei Zurückmeldungen sucht er sich den günstigsten aus und sagt dann im Endeffekt, okay, diese Ressource will ich sozusagen nutzen. Und das ist auch im Endeffekt nichts Neues, weil die ganze Theorie dahinter haben wir schon mal vor 10 Jahren oder so in holonischen Systemen abgebildet. Das heißt also, man fängt da nicht bei Null an, sondern man muss eigentlich nur das zugrunde liegende System mit einer neuen Technologie austauschen. Das sollten auch schon aus meiner Sicht alle Beispiele, die ich so mitgebracht habe, sein. Vielleicht noch so ein paar abschließende Worte zu dem aus dem Blockchain Center. Das ist nämlich dieses neue Projekt dieses K1 Komet-Projekt, in dem wir da tätig sind. Da gibt es halt 5 verschiedene Themenbereiche, in denen wir da arbeiten werden, also Kryptographie, kryptoökonomische Modelle und so weiter und so fort. Wir sind natürlich in Emerging Industries, Blockchain in Manufacturing, weil das ist eigentlich unser Hauptthema und da glauben wir auch, dass das, ich sag mal, auch für die Region wahrscheinlich mit am wichtigsten sein wird. Grundsätzlich sind da drin schon 20 Millionen an Förderung, also ein ziemlich großer Bereich, aber allein 1 Million davon kommt auch vom Land Vorarlberg. Das heißt also auch, das Land Vorarlberg hat eigentlich, kann man einfach sehen, ist ein großes Interesse da, einfach die Technologie genauer zu verstehen und zu sehen, wie die sozusagen die Firmen im Land transformieren wird. Und das habe ich gerade vergessen, komme ich hier wieder zurück, ja. Wir sind da halt noch sehr offen, was die industrielle Beteiligung angeht. Das heißt, wir haben sozusagen genau das, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, diese Ideen, die wir haben mit diesen Digital Twins, mit der Supply Chain, die haben wir eigentlich da abgebildet als ein Projekt und suchen da halt noch auch aktiv Industriepartner, halt gerade aus der Region. Das sind nochmal alle Partner, das heißt also tief im Westen, FH Vorarlberg, und dann noch irgendwie Uni Innsbruck und dann haben wir da irgendwie eine Schwerpunktverlagerung nach Osten. Okay, zusammengefasst. Ja. Das Blockchain, was ich versucht habe, Ihnen klarzumachen, ist, dass diese Blockchain wirklich ein anderes Vertrauensverhältnis in diese Informationen, die im Internet unterwegs sind, schafft. Und wie Sie aus den Berichten gesehen haben und aus den Studien, die da laufen, ist das noch ein relativ großes Problem. Die Implementierung von der Blockchain ist auch nicht das Problem. Ja, das kriegen wir relativ schnell hin. Das, was das Problem immer darstellt und was schon ewig immer das Problem war, sind die Geschäftsmodelle, die dahinter stehen. Wie schnell sich sozusagen ein PayPal oder aber ein Uber wird sich nicht von so einer Blockchain irgendwie so schnell ablösen lassen. Die sind ja auch nicht blöd. Das ist immer das Problem. Die Industrie, mit der man es da zu tun hat und die da am Markt sind, die sind leider auch meistens mindestens genauso schlau wie man selbst. Und das heißt, man muss sozusagen verstehen, wie werden sich die Geschäftsmodelle verändern, wo ist das Potenzial da drin. Wir sind erst am Anfang dieser Entwicklung, das heißt, diese Smart Contracts sind tatsächlich ein relativ neues Gebiet. Die werden aber einen ganz anderen Impact haben als zum Beispiel die Bitcoins. Ja, die Bitcoins ist halt irgendwie, da bringt man gut Schwarzgeld unter oder sowas. Mit dieser Blockchain-Technologie, dieser 2.0-Blockchain-Technologie, den Smart Contracts, werden sich die Prozesse ändern. Und das ABC bündelt eigentlich die ganzen Kompetenzen in Österreich und hat dann einen großen Cluster draus gemacht. Und für uns stellt sich halt im Großen und Ganzen nur noch die Frage, wie wird sich sozusagen diese Blockchain-Technologie auswirken, nicht nur auf Vorarlberg selbst, sondern insbesondere auf die Industrien, die da sind, weil die sind ja, oder sie alle sind wahrscheinlich irgendwie eingebunden in Supply-Netzwerke und da kann es durchaus sein, dass da relativ schnell so ein Wechsel kommt und man sagt, okay, wir wollen in Zukunft halt unsere Contracts über so eine Blockchain-Technologie abwickeln. Vielen Dank.